Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Dr. Jan Ossenbrink. Er ist Mitbegründer und CEO von Warmo, einem deutschlandweit tätigen Unternehmen für die Planung, Installation und Betreuung von Wärmepumpen. Als Elektroingenieur und promovierter Energieökonom verbindet er wissenschaftliche Expertise mit praktischer Erfahrung und beschäftigt sich intensiv mit den politischen, wirtschaftlichen und technischen Bedingungen der Wärmewende. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie die Wärmepumpe in Deutschland zum No-Brainer werden kann, welche Rolle die kommunale Wärmeplanung bei Investitionsentscheidungen spielt und wie sich das neue Gebäudemodernisierungsgesetz auf Hauseigentümer, Handwerk und Wärmepumpenbranche auswirkt. Das Thema dieser Folge lautet also Wärmewende im Heizungskeller, wie die Wärmepumpe zum No-Brainer wird. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Klaus.
Ich war jetzt gerade bei der Anmoderation noch am Zucken. Ich habe selten erlebt, dass ein Elektroingenieur dann Energieökonom wird. Also in meiner Welt sind die Elektroingenieure, die mögen ja wirklich Elektrotechnik und sowas. Wie bist du zur Ökonomie dann noch rübergekommen? Wie kam das?
Ja, ich glaube, es war so ein schleichender Prozess. Ich muss einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das erschließt sich daraus. Ja, ich habe in der Schule eigentlich Blut geleckt, was das Thema Energie angeht. Ja, weil da habe ich irgendwann im Chemieunterricht mal was gehört von dem damaligen Projekt Desertec. Das war so eine Studie vom DLR, also Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die haben sich angeguckt, warum machen wir nicht eigentlich Windkraft überall in Europa, machen Solarkraftwerke auch im Norden Afrikas, verbinden das mit so einem tollen riesen Stromnetz. Und das ist mir, also das war der Stein des Anstoßes. Und ich habe dann noch in der Schule Chemie gehabt bis zum Abi, habe mich mit Wasserstoff und Elektrochemie, also Batterien beschäftigt und wusste dann damals schon, okay, dieses Thema Energiewende ist riesengroß und 80% von Dekarbonisierung ist Elektrifizierung. Also muss ich irgendwie verstehen, wie diese Elektronen sich bewegen und warum und wie das funktioniert. Also wusste ich, das will ich machen. Ich wusste aber auch schon, ich finde Technologie und Computer und solche Sachen ja total spannend, und weiß oder wusste damals, die beste Technik setzt sich nicht immer durch, sondern da gibt es andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Und es geht um Innovation. Und da war dann für mich klar, ich muss so ein interdisziplinäres Studium machen. Ja. Und dann bin ich nach Aachen gegangen und habe im Prinzip mit den reinen Elektrotechnikern da die Bank gedrückt, aber eben auch mit den BWLern, VWLern die Kurse da besucht. Also habe von Anfang an interdisziplinär studiert. Das hieß Wirtschaftsingenieurwesen, elektrische Energietechnik damals in Aachen.
Ah, okay.
Aber es war kein eigener Studiengang, sondern man saß wirklich mit den Vollzeit-Ingenieuren da auf der Bank und hat einfach so 60% der Fächer von den E-Technikern gehabt und 60% von der anderen Seite. Und ja, es war knackiges Studium, aber ich habe viel gelernt und dort eben auch gesehen, ich bin noch nicht am Ende meiner Neugierde nach dem Studium und bin dann quasi ein bisschen hängen geblieben auch in der Wissenschaft.
Okay, und promoviert hast du dann ja, weil da muss man sich entscheiden. Es gibt ja nicht mein Problem ja auch. Ich habe ja im Grunde mich dann für die wirtschaftswissenschaftliche Seite entschieden und nicht für den Dr. Inst. Und du ja, zumindest vor der Anmoderation, hast du ja dich auch für das Wirtschaftswissenschaftliche entschieden oder wo hast du dich dann rein vertieft?
Ja, auch da, es ging interdisziplinär weiter. Es bleibt kompliziert, ja, weil ich eben auch da gerade in Aachen auch gelernt habe, okay, jetzt kommt noch eine dritte Komponente da rein, die macht es dann nochmal interessanter, aber eben auch komplexer, nämlich die Politik. Ja, im Energiesektor ist die Politik halt absolut ausschlaggebend. Können wir ja gleich noch zu in die Tiefe gehen. Aber um das hier abzukürzen, für mich war dann die Doktorarbeit letztlich in diesem Dreieck unterwegs, ja, zwischen BWL, ja, also der Ebene von wegen individuelle Haushalte, Unternehmen treffen irgendwo Entscheidungen. Es gibt Organisationen, ja, diese Ebene. Dann auf der Ebene Makro letztlich, ja, wie gestalte ich als Politik oder politische Entscheidungsträger dort, wie neue Technologien an den Markt kommen. Und dann der letzte Punkt, naja, es geht immer noch um Technologien und um Technologiewende. Ja, wie kommen neue Technologien an den Markt? Was verhindert auch ihre Diffusion etc.? Und in diesem Dreieck habe ich im Prinzip meine Doktorarbeit gemacht in Zürich. Da hatte ich dann mit Professor Hoffmann einen super Betreuer, der genau für diese verrückten interdisziplinären Leute da einen Ort geschaffen hat und habe mich da 4 Jahre austoben dürfen in der Doktorarbeit.
Cool. An der ETH dann wahrscheinlich, oder?
Genau, an der ETH Zürich war noch ein Auslandssemester auch in Stanford in den USA, weil ich mir die Energiewende in Deutschland und Kalifornien als quasi empirische Case Study angeschaut habe, weil genau, mir war es ganz wichtig, dass ich eben nicht nur neue Modelle und Theorien entwickle. Da habe ich, glaube ich, Theoriepapiere und Beiträge geschrieben, die auch veröffentlicht sind. Aber mir war immer der Bezug zur echten Welt ganz, ganz wichtig und letztlich auch das Testen der Theorien dann mit echten empirischen Daten.
Ja,
Ja.
das finde ich cool. Ich bin immer noch begeistert, dass du in deinem Abitur schon oder zur Schulzeit schon das so klar hattest. Ich muss zugeben, du hast ja im Vorgespräch gesagt, du bist 39, das heißt, du bist 6 Jahre, nee, wie alt bin ich im Augenblick? 5 Jahre jünger als ich. Ich habe deinem Abitur nichts von gehabt. Also ich hatte auch ehrlicherweise Chemie abgeben müssen, weil ich Informatik irgendwann haben wollte und das nicht alles parallel ging. Ich habe das erst so 2006, 2007 in meinem Masterstudium mitbekommen, dass es da überhaupt Energiewende im großen Stil gibt und dann zu erkennen, es läuft alles auf die Elektrifizierung hinaus. Also du hast da anscheinend einen Chemielehrer gehabt, der da euch ganz schön nach vorne gebracht hat, gedanklich. Cool.
Ja, ich glaube unfreiwillig. Ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber Chemielehrerin. Ja, aber ich meine, na, also hättest du mich jetzt interviewt Anfang des Studiums, hätte ich wahrscheinlich noch nicht so klar gesagt, das bleibt für immer der rote Faden. Aber ja, für mich zumindest der Weg dann ins Studium, Alternativen waren Architektur und Medizin. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, jetzt rückblickend. Das wurde dann immer klarer, aber Zeit hat mich nicht losgelassen und beschäftigt mich bis heute. Ja, auch zum Leidwesen von meiner Frau und Freunden und Co. und ja, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ich letztlich so eine Ein-Themen-Person dann doch bin. Aber das Schöne ist, das Thema ist riesig.
Ja, das ist richtig. Und wie bist du denn zu dem unternehmerischen Ansatz gekommen? Weil du hast ja gesagt, okay, du hast ja dein wissenschaftliches Spiel zu Ende gespielt in Zürich. Ihr habt dann ja nicht gleich danach gegründet, sondern das war ja schon noch einen Ticken später, oder?
Ja, doch, tatsächlich. Ich habe mich selbstständig gemacht, mir einen Laptop gekauft und war erstmal als selbstständiger Berater unterwegs, ja, mit Ossenbrink Consulting damals.
Okay.
Ja, habe viel, ja, versucht aus dem Wissen aus der Doktorarbeit zu machen, weil ich sogar, also in meiner Postdoc-Zeit habe ich ein halbes Jahr im Lehrstuhl noch gearbeitet, die Möglichkeit hatte, dort auch so eine Art Think Tank aufzubauen, aber dann mit in Summe, ich hatte auch die Masterarbeit dort schon geschrieben in Zürich. Mit in Summe dann 5 Jahre an der ETH habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt mal wirklich rausgehen, in den Schritt rausmachen und hatte eben da auch über meinen Doktorvater schon, der vorher auch in der Beratung war, immer mal wieder so ein bisschen Blut geleckt und auch verstanden, wie dieses Geschäftsmodell grob funktioniert und habe dann mich einfach getraut, weil ich auch nicht so viel zu verlieren hatte, dort dann einfach mal Klienten zu finden und habe dann relativ schnell so ein, zwei größere Mandate gehabt, unter anderem als einer von, glaube ich, 10.000 globalen Short-Term-Consultants für die Weltbank gearbeitet.
Für die Weltbank, okay, spannend.
Und aber auch für die Vereinten Nationen, das kam dann so über Netzwerk und Zufälle. Ja, mit der IKEA-Stiftung war ich zusammen in Ruanda und habe dort dem Energie- und ja, dem Flüchtlingshilfeministerium, ja, so ein bisschen geholfen dabei, Mittel zu allokieren, weil IKEA hatte damals ein sehr interessantes Programm in den Märkten, dass man im Prinzip in der Flüchtlingskrise und arabischen Frühling 2015 etc. Bei dem Kauf von Glühbirnen im IKEA auch immer ein Stück weit solche Projekte mitfinanziert hat. Und dann haben die zum Beispiel solarbasierte Beleuchtung und Akkus etc. In Flüchtlingslager nach Jordanien gebracht, aber eben auch in Ruanda. Und da war ich einer der Technical Consultants da als Teil von so einem Projekt. Also sehr viele verschiedene Sachen gemacht, nach 1,5 Jahren dann aber auch gesagt, okay, ich brauche mal wieder ein größeres Team und bin dann zu einer großen Beratung gegangen, zu McKinsey. Und ja, durfte mich dort auch im Energiebereich wieder austoben.
Okay, aber das war wahrscheinlich ja schon ein krasser Unterschied von diesen internationalen Projekten, dass du da weltweit irgendwo unterwegs warst, Ruanda, Weltbank und UN und dann auf einmal McKinsey, weil die hatten ja eher wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, was da die Zielgruppe war. Ich hätte befürchtet, es waren jetzt eher, keine Ahnung, Energieversorger in Deutschland oder so, da habe ich das ein falsches Bild vor Augen.
Naja, meine Theorie damals, oder also ich kannte viele McKinsey-Berater, weil auch einige bei uns am Lehrstuhl promoviert haben, auch eben mein Doktorvater war eine Zeit lang dort. Ich kannte diese Welt eigentlich ganz gut, wollte aber nochmal rausfinden, passe ich da rein, und was kann ich da lernen, mitnehmen. Und meine Hypothese war, als ich hinging, ja, die sind ja noch globaler als ich da mit
Okay.
meiner kleinen Ein-Mann-Bude und ein paar Freelancer nebenbei. Und ich kann die Energiewelt wirklich nochmal unsicher machen. Und das wäre auch aufgegangen, diese Theorie in der Praxis, wenn nicht Corona gekommen wäre. Ja, ich hatte im
Okay.
Prinzip mein erstes Projekt ein halbes Jahr lang ja dann fertiggestellt bei einem Klienten aus Deutschland. Und dann hatte ich das Flugticket nach Japan und dann kam der erste Lockdown. Also hatte sich das dann erledigt. Ich glaube, ich sage mal scherzhaft, wenn ich mit Leuten darüber spreche, bin wahrscheinlich einer der McKinsey-Berater mit dem geringsten CO2-Fußabdruck ever. Weil ich bin einmal, glaube ich, innerhalb von Deutschlands geflogen nach München und ich bin einmal geflogen nach Portugal und den Rest der Zeit entweder wegen Covid im Homeoffice gewesen oder mit der Bahn irgendwo hingefahren, weil die Projekte dann schon sehr, sehr lokal wurden in der Zeit danach. Aber ja, ich blick da nicht traurig drauf zurück. Es war dann halt einfach so. Ja, konnten wir alle nichts dran machen an der Pandemie. Und wir haben das Beste draus gemacht.
Okay. Und dann wird's wild. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt mal hier, was heißt wild? Also ich finde es ja cool, wenn
Geht's
jemand
wild
viele Sachen,
weiter?
genau, es ging weiter. Ich sehe noch Klarsolar.
Mhm.
Dann GFC, also erzähl mal die ganzen Stationen, die hängen wahrscheinlich alle zusammen. Die haben als roten Faden sicherlich alle das Thema Energie, was
Korrekt.
sie zusammenbringt. Aber es sind schon ganz unterschiedliche Unternehmen, für die du dann nochmal tätig warst, bevor es zu Warmo ging.
Genau, also der Blumenstrauß ging dann auf. Erstmal als Berater ist man ja auch immer für mehrere Themen und Firmen sozusagen Klienten tätig. Die schreibt man aber nicht auf LinkedIn. Ja, das kann man ja nicht machen. Aber danach war halt dann die Frage, okay, gehe ich zu einem dieser Klienten? Und das ist auch typisch so aus der Beratung kommt. Man hat dann oft auch die Möglichkeit, weil man sehr intensiv mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Klienten zusammenarbeitet, dass man dort dann natürlich auch Anknüpfungspunkte hat und dort dann oft hingeht. Und da war bei mir auch, gab es einige Möglichkeiten und dann hat mich aber der Olli Samba abgefangen, ja, also der Gründer
Den
von
kenne ich
Rocket
auch wiederum.
Internet, einer der drei Samba-Brüder, mit seinem Team, weil die wollten dort stärker in den Climate-Tech-Bereich rein und haben mich dann ja identifiziert und angezündet für das Thema, werd doch mal Venture Capital Investor. Und das habe ich dann auch eben eine Zeit lang gemacht und dort dann eben dieses unternehmerische Gen wiederentdeckt, weil ursprünglich, wo kommt das her? Mein Vater war selbstständig, ja, der hatte eine kleine Softwareentwicklung und ist dann am Ende zu seinem größten Kunden gegangen, als meine beiden Geschwister geboren wurden. Aber ich hatte immer zu Hause die Situation, auch meine Großeltern hatten eine Schneiderei in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Also dieses selber Geld verdienen und selber irgendwas machen, ein Produkt rausbringen und dann einen Preis dran machen und so, na, hab ich von Kindheit an miterlebt. Die andere Seite, Großeltern, das sind halt Landwirte. Ja, die sind ja auch ja, selbstständig denkend und handelnd by excellence. Deswegen, ich glaube, da habe ich das einfach mitgeerbt bekommen und konnte das dort auch weiter ausleben. Es ging bei McKinsey natürlich nicht so stark in der Beratung, aber dort bei GFC, also Global Founders Capital, das ist der internationale Investmentarm von Rocket Internet, habe ich dann ein Team aufgebaut. Wir haben in gut 30 Firmen investiert weltweit im Climate Tech Bereich. Also nicht nur ich alleine, sondern das Team, was auch dort entstanden ist. Und ich hatte unter anderem als Investment dann Klar Solar, wo ich auch viel Zeit vor Ort verbracht habe und operativ war in Heidelberg. Wir sind ja jetzt mittlerweile aufgegangen in der E.ON. Aber ja, das war im Prinzip mein Gesellenstück als VC-Investor so ein Stück weit. Und habe dann aber eben auch nach ein paar Wochen schon bei Olli gemerkt, so, ja, ich glaube, am Ende des Tages, wenn du mich fragst, in anderthalb Jahren sitze ich wahrscheinlich auf der anderen Seite des Tisches. Ich muss was selber bauen. Die Frage ist nur noch was. Und die Antwort kam dann mit Ukraine. Ja, eigentlich traurigerweise, aber für mich war in dem Moment klar, als man da irgendwie morgens, glaube ich, dann vor dem Handy saß und sah, okay, jetzt sind die da tatsächlich einmarschiert, war für mich klar, was das heißt für Deutschland und für die Gaspreise auch in Zentraleuropa, insbesondere Deutschland, weil wir ja 54% des Gases damals aus Russland importiert haben. Und da war für mich dann jetzt klar, okay, jetzt geht die Wärmewende auch in Deutschland los. Ja, es war dann eines der Top-Themen, die ich auf dem Schirm hatte für meine eigene Gründung.
Cool. Und tatsächlich habt ihr dann Warmo ja erst 2000, was ist das, 23 gegründet, wenn ich es richtig sehe? Oder gab es da schon eine Entwicklung dieser Idee? Weil häufig ist sowas ja nicht dann
Also
ab ersten Tag.
es hängt meistens, ist alles pfadabhängig in der Welt, ja. Und genau war es in dem Fall auch so. Also ich hatte damals einen Praktikanten, der Laurenz Ohlig, der war bei mir bei Rocket und wir haben verschiedene Themen bearbeitet. Eines war eben halt auch dieses Thema, wie kriegt man die Wärmewende hier voran in Europa? Und der hat dann total Blut geleckt, war noch im Studium und hat mit Falk Hantel einen Kompagnon gefunden. Die haben im Ausland in Kopenhagen im Prinzip das Modell von Wamo ja, so ein bisschen weiterentwickelt und einen Businessplan aufgestellt und haben da so eine kleine Startup-Competition gewonnen. Und ich war immer so ein bisschen der Seniore-Berater, den man mal anruft alle 2 Wochen und dann sagt, ja, willst du jetzt eine Firma gründen? Ich so, ja, was habt ihr denn zu verlieren? Macht das doch. Ja, und dann Geld einsammeln etc. Das haben die ersten Monate vorangetrieben und dann kam halt irgendwann Anfang 23 die Frage, komm, du machst ja sowieso schon die ganze Zeit mit, willst du nicht wirklich mitmachen? Ja, und das war genau, hat genau die Phase getroffen, wo ich dann bei Rocket raus war und noch bei Visionaries Club war, bei einem weiteren VC-Investor in Berlin und dort aber eben schon mit der Ansage, ich brauche 50% meiner Zeit oder der Zeit, um mir wirklich die Karten zu legen in einem halben Jahr, was ich jetzt mache. Also für mich war gar nicht die Gründung so das Nonplusultra und es kann nur eine eigene neue Gründung sein, sondern ich wäre auch irgendwo mit eingestiegen bei einer jungen, dynamischen, wachsenden Firma. Aber am Ende des Tages war es total klar, dass ich Wamo machen muss, weil einfach hier mit Lauritz und Falk, die hatten super viel richtig gemacht am Anfang. Es gab auch beim Startup ist ja immer wichtig Timing. Ja, es gab mit der Ampelregierung natürlich auch den politischen Rückenwind oder zumindest absehbar, dass es dann vollkommen anders gekommen ist, als wir das damals dachten. Das können wir ja gleich nochmal in der Nachlese uns anschauen. Aber für mich war klar, okay, dieses Thema ist so gigantisch groß. Ja, das ist so unterbesetzt und unbesetzt, das müssen wir jetzt machen. Und mit damals hier erstes Kind war ein Jahr alt, glaube ich. Oder dann, als ich eingestiegen bin, ja, gerade 2 geworden, das zweite sozusagen in Planung, war klar, wir wohnen jetzt erstmal hier mindestens 10 Jahre in Deutschland. Also ich will irgendwas machen, was auch hier einen Impact hat. Ja, das war mir ganz, ganz wichtig. Und da passten die Rahmenbedingungen einfach perfekt. Und ja, deswegen bin ich dann so als belated Co-Founder mit zu Wamo gestoßen, obwohl ich wirklich, also am Tag der Gründung ist Laurenz zu mir gefahren nach Düsseldorf, wir haben Bier getrunken, ja, und 2 Wochen vorher hat er mich da angerufen und gesagt, ja, ich fliege an dem Tag rüber, also ich war schon sehr, sehr eng von Anfang an dabei und ja, habe auch mitgeholfen, dieses Modell von Anfang an so zu positionieren, wie wir es jetzt auch gebaut haben.
Cool. Bevor wir jetzt drauf kommen, was Wamo konkret macht, was hat sich politisch dann doch nochmal verändert? Weil, also im Grunde war ja der Rückenwind tatsächlich dann da in der Zeit. Ich habe gerade so eine BDW-Grafik vor Augen, wo im Grunde im Neubau ja irgendwann die Wärmepumpe nicht nur die Gasheizung überholt hat, sondern unfassbar an den Rand gedrängt hat. Und das war ja genau die Phase. Was kam?
Genau, also das ist 2019 passiert. Da war die Wärmepumpe zum ersten Mal marktführend im Neubau in Deutschland. Es hat ein bisschen länger gedauert jetzt, dass das auch im Bestand funktioniert. Also grundsätzlich ist es so, das war weggeschoben. Also für jemanden, der sich so aus so einer technoökonomischen Brille, auch als Wissenschaftler, lange mit den Technologien im Heizungssektor beschäftigt hat, unter anderem, ist total klar, wir haben hier verschiedene Optionen. Aber wir haben nicht 30, sondern wir haben so 5, die wir machen können in Zukunft. Ja, natürlich mit dem Default, wir können weiter auch, ne, fossile verbrennen mit den enormen Nachteilen, die wir haben in Deutschland, vor allen Dingen den beiden sehr konkreten. Wir haben kein Öl und Gas, was wir in Deutschland fördern. Das heißt, es ist alles, wir nennen es immer Importöl, Importgas, muss man immer dazu sagen, heißt es für Deutschland. Das heißt, da gibt es schon einen geopolitischen Grund wegzugehen von. Und der zweite ist natürlich das Klima. So, und auch die lokalen Emissionen, und oft unterschätzt, da kommt ja nicht schöne saubere Luft aus dem Schornstein, auch wenn die Anlagen immer sauberer geworden sind.
Ja,
So,
vor allem nicht aus den
die
kleinen Anlagen. Also bei der Fernwärme ist es ja mittlerweile so, dass
exakt,
man sagen
ja.
kann, die Rauchgasreinigung ist so gut, dass tatsächlich anständige Luft da oben rauskommt und es tatsächlich in bestimmten Regionen wie eine Luftfilterung wirkt, was da durchgeht, aber nicht bei den Kleinanlagen, definitiv nicht.
Genau, das ist alles besser geworden. Ich will das auch gar nicht in so eine, also normativ in die, das sind bösen Technologien. So, muss man einfach, jede Technologie hat Vor- und Nachteile. So. Und wenn wir uns dann mit der Wärmewende beschäftigen und angucken, was wir da machen können, ja, dann gibt es halt Nahwärme und Fernwärme, aber das ist eigentlich eine Verteilungstechnologie. Die Frage ist ja immer, was ist der Wärmeerzeuger dahinter? Ja, und ist es eine Geothermie-Wärmepumpe oder ist es ein Biomassekraftwerk? Oder eine Biogasanlage oder ist es eine Müllverbrennungsanlage und das ist die dominante Technologie heute, die dahinter hängt. So, und dann geht es halt weiter und dann sieht man noch ein bisschen Pellets, also Biomasse und so weiter. Aber eigentlich ist jedem klar, der da drauf guckt, einigermaßen ingenieurwissenschaftlich, rational und dann halt eben auch ökonomisch, es wird die Wärmepumpe. 70, 80%, Beheizung in der Zukunft werden in irgendeiner Form eine Wärmepumpe sein. Luft-Luft-Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie, es ist die gleiche Technologie am Ende. Es ist eine Kältemaschine. So, und wir haben das in Deutschland, das hätte ich nicht für möglich gehalten, aber wir haben das in den letzten Jahren zu einem Thema aufgeblasen, was ein Maß an Emotionalität hat, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Ja, und jetzt die WM ist schon eine Zeit rum, aber ich habe mal gesagt, in den letzten Jahren zu unserem Team, es gibt in Deutschland immer, wenn die Nationalmannschaft spielt, gibt es immer 80 Millionen Bundestrainer. Mittlerweile haben wir auch noch 80 Millionen Heizungsexperten. Ja, und wie wir alle wissen, da sind nicht alle immer, haben so richtig den Durchblick, was auf dem Fußballplatz eigentlich funktioniert. Und so ist das bei uns hier auch. Und ich glaube, ja, das waren eigentlich die letzten 3 Jahre so ein bisschen zusammengefasst. Also viel Hoffnung, dass es jetzt einen Push gibt, dass es irgendwie ja mit der Ampelregierung dort jetzt wirklich auch mal ein bisschen Ambition gibt in der Wärmewende, weil wir hatten in Deutschland eine schon in den 2010er Jahren und zwar weg von Öl hin zu Gas. Das war ein Zwischenschritt, der die Emissionen auch reduziert hat, aber das war nicht wirklich nachhaltig und zu Ende gedacht. Und ja, wie gesagt, die Hoffnung war sehr, sehr groß in 23, glaube ich, für alle Beteiligten, dass wir jetzt endlich die Schritte ergreifen, um da voranzukommen und Meter zu machen, auch im Vergleich zum europäischen internationalen Ausland. Ja, wo ja auch im Bestand einfach schon viel, viel mehr Wärmepumpen sich durchgesetzt haben. Ja.
Ja, das stimmt. Und ihr bei Warmo seht euch ja nicht nur als rein Installationsbetrieb, sondern ihr sagt ja, okay, ihr verbindet ein Stück weit Handwerk, digitale Prozesse und auch diese intelligente Steuerung. Das ist ja schon euer Markenkennzeichen, richtig? Das heißt, ihr macht da schon ein bisschen mehr als vielleicht der Wettbewerb das in der Vergangenheit angeboten hat.
Genau, also das ist zumindest unser Anspruch und ich glaube, am Ende des Tages der Vergleich oder mit dem Wettbewerb, der setzt dann voraus, dass wir uns konkret über den Wettbewerber oder die Marktbegleiter unterhalten, weil die machen nämlich auch alle nicht das Gleiche. Ja, da muss man dann schon genauer hingucken. Was wir aber sagen können am Ende des Tages, wir haben von Anfang an hier eine Firma bauen wollen, die letztlich so ein One-Trick-Pony ist, aber im positiven Sinne. Also wir wollen uns fokussieren auf den Heizungstausch. Das heißt, wir sind im deutschen Markt und zwar nur da. Wir sind im Bestand und zwar nur im Bestand, weil
Okay,
das
das
sind
heißt,
80% des
Neubau
Marktes.
wollt ihr gar
Neubau,
nicht, weil das im Grunde
wir gucken
mengenmäßig
uns
zu
immer
gering
mal wieder
ist.
an. Nee, aber das Ding ist ja sowieso durch. Ja, 3/4 der Heizungen im Neubau oder 80% bald, das sind sowieso, also da haben wir gar keinen Impact. Das ist ja schon ein gelöstes Problem. Und wir bauen ja
Richtig.
keine Firma, die ein Problem löst, was schon gelöst ist. So, da
Ja,
hat man wahrscheinlich nicht so
korrekt.
viel Wachstumspotenzial. Das Wachstum liegt im Bestand. Dort liegen auch die CO2-Emissionen, weil dort ersetzen wir jeden Tag Öl- und Gasheizung und zum Teil auch alte Wärmepumpen im Übrigen.
Echt, die
Aber,
ersetzt ja auch schon. Wie lange
ja.
hält denn eine Wärmepumpe? Ich hätte gedacht, das Ding hält ja mindestens erstmal 15 Jahre. Das heißt, da habt ihr denn
Absolut.
diejenigen, die dann ganz frühzeitig schon sich dafür
Ja,
entschieden haben, jetzt auch
genau.
schon.
Es gibt nicht wenige Pioniere in Deutschland. Gut, relativ gesehen, dann vom Marktanteil her sind es wenige, aber absolut gesehen sind es gar nicht so wenige für eine immer noch kleine Firma wie uns, wo die jetzt sagen, ja, ich würde es gerne austauschen. Dann guckt man da auf das Typenschild und sieht so, ja, 1997. Ja, das heißt, das sind Anlagen, die wurden Anfang der 90er entwickelt und na, das ist absolut ausgereifte Technologie gewesen schon damals, sonst wäre die ja jetzt nicht 25 Jahre wunderbar gelaufen. Und natürlich das, was neu reinkommt, ist leiser, ist kleiner, ist ne, auch im Vergleich zu damals günstiger, ist effizienter, klar. Aber ja, das muss man den Deutschen auch immer wieder sagen, machen wir auch in jedem Beratungs- und Verkaufsgespräch. Das hier ist eine ausgereifte Technologie. So, und da sind wir aber mit ein paar Sachen jetzt reingegangen, weil wir eben diesen Fokus haben und weil wir wirklich von der Geschäftsleitung der Gründerebene runter bis auf jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter, die ganze Firma macht eine Sache. Ja, also Bestand hatte ich gerade gesagt, weiterer Fokus, Luft-Wasser-Wärmepumpen. Ja, könnte man auch Luft-Luft- und Klimaanlagen machen? Nein, Luft-Wasser. Ja, weil Spezialisierung hat einen riesengroßen positiven Impact. Und dann sind wir im Einfamilien-Zweifamilienhausbereich. Also sind auch noch nicht im Mehrfamilienhausbereich, obwohl wir dort jetzt auch die ersten Gehversuche machen, aber auch sehr fokussiert. Also Fokus, 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 Fokus.
Cool,
Und dieser
verstehe ich.
Fokus ermöglicht dann eben, ja, auf eine Tiefe runterzugehen und letztlich, ja, das, den Gesamtprozess Heizungstausch so zu verstehen, dass man das so gut macht, wie so gut wie kein anderer am Markt. Jetzt sage ich mal vorsichtig. Und da gibt es nämlich ein paar Sachen, die jetzt wenn man will, ich will es gar nicht Wettbewerber nennen, weil wir viel mit denen zusammenarbeiten auch, aber das klassische Handwerk, das sind 49.000 SAK-Betriebe in Deutschland. Die könnten theoretisch alle eine Wärmepumpe einbauen. Ja, die Hälfte hat es aber noch nie gemacht. Ja, oder vor 2, 3 Jahren waren es 80% hatten noch nie eine Wärmepumpe installiert. So, da sieht man, wie nischig dieses Thema war bisher. Und die meisten dieser Betriebe haben eben auch diesen Technologiewandel gemacht, aber von Öl zu Gas hin oder innerhalb von Öl gab es ja auch einen Technologiewandel. Aber die sind eigentlich so ein Steady State, so ein ganz langweiligen, nicht wirklich wachsenden Markt, sondern Austauschmarkt gewohnt. Und das läuft jetzt in eine Zeit ran, wo man eigentlich sagt, nee, wir haben hier wirklich Druck auf dem Kessel, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Technologie herauszuschmeißen und zu tauschen. Und das bedeutet einen Mentalitäts- und dann aber auch einen Fähigkeitswandel im klassischen Handwerk. Und das ist nicht nur Digitalisierung, die uns ja sowieso in allen Bereichen begegnet, sondern es ist vor allen Dingen auch der Weggang vom klassischen SHK, als sozusagen Hydraulikinstallation, das sind irgendwo Wasserleitungen und so weiter und Pumpen, hin zu, naja, ich muss jetzt auch an diesen Zählerschrank ran, ich muss jetzt Netzmanagement machen, ich habe draußen auch noch eigentlich was, was Garten- und Landschaftsbau ist und Fundamente gießen und na, durch Wände bohren. So, da kommen verschiedene Gewerke zusammen und ja, jetzt kann man entweder sagen als Fachbetrieb, ich mache das alles in-house. Ja, und verbreiter mich. Oder ich bleibe bei meinem Fokus und dem, was meine Mitarbeiter auch gelernt haben und am besten können. Und da muss ich aber gucken, wer macht denn dann den Rest? Weil die Gesamtanlage erfordert, dass man diese drei Gewerke wirklich gut koordiniert. Ansonsten ist die Customer Journey weg von Öl und Gas hin zu der Wärmepumpe wirklich anstrengend für den Endkunden und am Ende halt auch teuer.
Das stimmt.
Und darauf gehen wir voll und das ist sozusagen unser täglich Brot und Metier von Anfang an.
Aber ihr macht dann schon alles. Also, oder habt ihr Partnerbetriebe, ich sag mal, die klassischen Installateure, die sagen, mit der Wärmepumpe will ich mich gar nicht beschäftigen, ich mache weiterhin den Rohrleitungsbau oder sowas. Macht ihr solche Kombinationen oder sagst du, nee, also wenn wir ins Einfamilienhaus gehen, dann machen wir aber auch alles aus einer Hand, damit der Kunde nicht völlig durcheinander kommt.
Also letztlich, wir machen immer alles aus einer Hand für den Kunden. Sozusagen, also wir sind der Ansprechpartner für den Kunden, wir haben den Vertrag mit dem Kunden, wir haben die Beratung vorne gemacht und so, we own the customer sozusagen, aber im positiven Sinne, damit am Ende des Tages, was wir machen, ist ja, wenn man rauszoomt, wir machen nicht wie SpaceX irgendwelche selbstlandenden Raketen. Wir nutzen Technologie, aber wir verkaufen die Technologie von jemand anderem und was wir bringen als Produkt ist letztlich eine Koordinationsleistung, eine Bauleistung, ne? Also eine Generalunternehmerleistung, wenn man will. Und wir sind in 23 gestartet mit eigenen Teams, haben alles von Anfang an selber gemacht, end-to-end. Ja, und der Konzessionsträger für Elektrotechnik sitzt vor dir. Also ich bin immer noch der Chefelektriker bei uns.
Gut.
Ja, und das Elektroteam berichtet an mich. Wir haben auch mittlerweile weitere Leute mit so einem Netzschein etc. und verteilen das auch operativ natürlich auf mehr Schultern. Aber die Hälfte der Anlagen in 23 auf der Elektroseite mit Zählerschrank-Update und so weiter habe ich gemacht. So, und auf der einen Seite, es macht ja eine Zeit lang auch Spaß, aber eigentlich ist das ja Kokolores, wenn man so eine schnell wachsende Firma aufbaut. Da brauche ich ja sozusagen die Strategie, Zeit für Strategie und Zeit für Management und so weiter, tausend andere Themen. Aber das war trotzdem ganz wichtig und liegt in der DNA der Firma, dass wir halt wirklich im Keller waren, auch Falk, und wirklich gebaut haben und wissen, was das heißt. Weil vorne Marketing machen und Vertrieb, auch das kann man gut machen und man kann es schlecht machen. Und man kann es wenig skalierbar machen oder skalierbar machen. Auch da haben wir wirklich Top-Leute geholt, die machen einen exzellenten Job. Und da bin ich richtig stolz drauf. Ja, und es zeigt sich in allen Metriken vorne. Chip-Test-Sieg, Google-Reviews, Kundenberatung, aber auch Conversion-Rate, ganz, ganz simpel. Aber das Hauptaugenmerk bei uns sind die Operations. Also wie wird ein Lead, Kundenanfrage, zu Heat? Die Heizung läuft. So, und diese ganze Prozesskette, die hat ein paar Sachen, die sind gelöst. Beispiel, also wir fertigen und entwickeln keine eigenen Wärmepumpen. Weil die kann ich kaufen, die sind super. Die Hersteller machen einen super Job, da kann ich aus dem Regal greifen, was für den Kunden gut ist. Was nicht so gut funktioniert, sind die Koordination der Gewerke etc. Und wenn man das einmal wirklich end-to-end durchgespielt hat und selber im Keller war und die eigenen Leute hatte etc., dann sieht man halt die ganzen Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten aber auch die andere haben. Und dann haben wir in 24 angefangen, dieses Wissen auszurollen und zu sagen, naja, zur Erinnerung, habe ich eben erwähnt. Wir haben in Deutschland 49.000 SAK-Betriebe. Wir haben, naja, nochmal mehrere 10.000 Elektrotechnikbetriebe. Die wissen da alle schon, die wissen schon, wie man das macht. So, aber Koordination ist, glaube ich, so eine übergreifende Koordination ist was wert.
Ja
Wir
gut,
haben
die
dann
Fehler
stark
entstehen immer an
angefangen,
der Schnittstelle. Das ist ja das, was man kennt aus Projekten. Und das ist
ganz genau,
immer
das
das, was man vorher
Gewerkeloch.
sagt. Das Gewerkeloch, genau, das ist gut.
So, und das versuchen wir möglichst gut zu vermeiden und haben dann aber eben parallel, wir haben so einen hybriden Ansatz, wir haben weiter Leute eingestellt und wir haben aber ein Partnernetzwerk aufgebaut und ja, nutzen sozusagen diese bestehende Infrastruktur und versuchen unsere Handwerkspartner eben zu enablen. Wir geben denen natürlich auch was, nicht nur Geld für das Projekt, sondern es gibt ein paar Defizite im Handwerk, die es einfach schwierig machen vom Geschäftsmodell her. Auslastung ist immer eine Frage. Also wie kann ich jetzt über Monate hinweg sicherstellen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da wirklich zu tun haben? Ja, gerade je kleiner der Betrieb, desto schwieriger. Weil da muss der Chef eigentlich immer auch noch mit Vertrieb machen, der muss die Planung machen und so weiter, Buchhaltung. Das sind ja, obwohl es kleine Firmen sind, es ist letztlich eine GmbH mit 3 Leuten und mit 3.000 Leuten oder 300.000 Leuten müssen mehr oder weniger, gerade auch in Deutschland, Stichwort Bürokratie, schon auch immer die gleichen Sachen machen. Ja, und wir versuchen da wirklich nicht nur einfach hinzugehen, zu sagen, hier ist die App. Ja, und hier hast du die tolle Software und die wickelt das ab. Da gibt es auch ein paar Anbieter. Wir sind da sehr, sehr skeptisch, weil wir glauben, dem Handwerk begegnet man am ehesten helfen und auf Augenhöhe, wenn man wirklich sagt, so, guck mal, was wollt ihr eigentlich gar nicht machen? Was könnt ihr eigentlich gar nicht gut? Das nehmen wir euch ab. Und zwar, wir nehmen euch das nicht ab mit, hier habt eine Software, müsst trotzdem selber machen, sondern wir machen das. Ja, und das ist da unser Ansatz. Also vereinfacht gesagt, es ist ein Partnernetzwerk, was wir jetzt aufbauen. Im Moment noch sehr, sehr manuell. Also es ist nicht jetzt hier eine Uber-App und dann so ein toller two-sided Marketplace, sondern es ist, ne, wirklich eine sehr, sehr persönliche Beziehung, die wir aufbauen mit unseren Partnern in eben den 3 genannten Gewerken, aber eben auf Augenhöhe, weil wir es ja auch selber machen. Also wenn ein Partner klagt und sagt, hier, das und das und das ist blöd, dann sagen wir nicht, ja, kann sein, keine Ahnung von, sondern das hören wir auch von den eigenen Leuten.
Ja,
So,
verstehe ich.
und das wächst beides mit, aber letzter Satz dazu, wir machen das auch wirklich in Ergänzung zum klassischen Handwerk, weil wir nicht jemanden über die Branche überfahren wollen, sondern wir wollen sie enablen, weil wir müssen alle schneller werden, wir müssen besser werden, wir müssen günstiger werden. Das ist der Auftrag der Kunden. Ansonsten wird die Technologie nicht diffundieren, ganz einfach. Und um das hinzubekommen, sagen wir halt, es gibt ein paar Sachen, die wir besonders gut können, die auch skalierbar sind. Und die bieten wir an, weil am Ende, und das hat das Jahr 2023 gezeigt, wenn ich höre Fachkräftemangel, dann sage ich immer, ja, den gibt es. Und der wird auch schlimmer über Zeit. Ja, und Unternehmer gehen in Ruhestand, etc. pp. Das ist ein Phänomen. Aber das haben wir heute noch nicht. Weil die Branche hat es geschafft, in 2023 1,2 Millionen Wärmeerzeuger abzusetzen, also fast das Doppelte vom langjährigen Mittel, mit den gleichen Leuten. Und das zeigt mir, das ist ein riesen Workforce, ein riesen Potenzial, was zu machen. Wir könnten viel schneller sein, aber wir lasten die Leute sehr schlecht aus und auch in diesem Jahr noch. Das ist ja bei allen positiven News rund um die Wärmepumpe in puncto Marktanteile gewinnend. Das Problem ist, dass wir immer noch fast die Hälfte der Wärmeerzeuger Gasheizung installieren und die laufen auch
Richtig.
20, 25 Jahre. Wir haben einen unglaublichen technologischen Lock-in, den wir immer weiter festigen auch in absurder Art und Weise, weil wir eben in Deutschland kein Öl und Gas produzieren, explorieren. Und da müssen wir weg. Also wir haben keinen Fachkräftemangel gerade akut, sondern wir haben einen Fachkräftefokusmangel. Was die Leute machen, ist ja quote unquote falsch, beziehungsweise ist aus meiner Sicht suboptimal. Das müssen wir erstmal shiften und das Potenzial da wirklich ergreifen und auch die Fachkräfte in puncto effiziente Prozesse etc. so auslasten, das ist ein Marathonlauf, dass die Leute nicht jeden Tag 10 Stunden arbeiten können und Samstag noch, das ist auch klar. Aber wenn man sich heute den Spaß gönnt und bei einer konventionellen Installation von einer Wärmepumpe dabei ist, die, was weiß ich, gerne eine Woche dauert, oft auch 8 bis 10 Tage, dann muss man keinen Unternehmensberater-Background haben, um zu sehen, also
Das war
das hier
Luft
ist
drin.
alles, aber das ist nicht effizient. Und wenn ich Kunde bin, ich weiß auch, wer es bezahlt.
Das
So,
stimmt.
und ja,
Wobei,
das
ich
ist
muss
unser
einmal
Auftrag,
dazwischen,
die
Jan,
Vision.
das war jetzt ein brennendes Plädoyer für alles. Ich hatte am Anfang deiner Ausführungen tatsächlich nochmal die Idee, mein Vater, mit dem hatte ich vor zwei, drei Wochen oder was, nee, vor dem Urlaub, eher 4 Wochen oder was, gesprochen. Er wohnt ja auf dem Bauernhof, hat dann auch sehr viele Quadratmeter, hat die Ölheizung, die jetzt echt ans Ende kommt. Und er hat auch die Angst, sagt, nee, mit der Wärmepumpe geht es dann. Ich sage, Papa, natürlich geht das. Und selbst wenn es ein bisschen kälter wird, da ist eh immer alles zugig und kalt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist, und das musst du jetzt nochmal, auch davon mal ein brennendes Plädoyer machen. Es gibt doch wahrscheinlich so gut wie keine Häuser, wo ihr sagt, ah, das geht mit der Wärmepumpe nicht, oder? Das ist ja immer noch so ein Vorurteil, was in, glaube ich, ganz vielen Köpfen drin ist, nicht nur auf Kundin- und Kundenseite, sondern wahrscheinlich auch auf Installateursseite. Das ist ja nicht aus Zufall, dass 50% die Wärmepumpen nicht verbauen. Da sind natürlich auch Hemmnisse, sich weiterzubilden und sonst was, aber ich glaube, manche sagen auch noch, nee, das wird halt doch nichts. Da müssen wir alle Heizkörper rausreißen, müssen die Flächen vergrößern. Wie ist da deine Einschätzung und deine Erfahrung vor allem?
Ja, ich meine, die Zahlen, die wir sehen, wir beraten ja wirklich zehntausende Kunden oder haben die schon beraten in der Vergangenheit. Und da kann man ja einfach die Daten sprechen lassen. Und die
Gerne.
Daten sagen ganz klar, jetzt muss man auch sagen, die Kunden, die zu uns kommen, die haben sich wahrscheinlich schon vorinformiert. Das ist nicht komplett repräsentativ, aber wir sehen schon den Gebäudebestand in Deutschland ganz klar. Und da gibt es ja auch offizielle Statistiken bei uns in den Kundenanfragen. Und die echten Daten zeigen, dass wir bei 70, 80% der Gebäude ohne weiteres installieren können.
Okay.
Sofort.
Also
So.
ohne auch nur eine Heizung
Ohne eine
anzufassen.
weitere
Okay.
Maßnahme. So. Und jetzt natürlich, auch bei diesen 80%, je besser das Haus gedämmt ist, je mehr wir über Flächenheizung reden, also Fußbodenheizung, das heißt geringere Vorlauftemperaturen, ja, da freut sich die Wärmepumpe drüber. Desto effizienter läuft die.
Ja.
Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, ja, wenn das nicht hypereffizient ist, sollte die Wärmepumpe nicht eingebaut werden. Nein. Aber es gibt klare, auch technische, sozusagen so Indikatoren, wo wir sagen, ah, darüber hinaus, also auch so ein Wärmebedarf von jenseits von 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Da kann man immer noch sagen, technisch funktioniert das immer noch. Das Haus wird immer warm. Das kriegt die Wärmepumpe schon hin. Ja, wenn man sie groß genug auslegt. Aber es ist einfach nicht mehr ökonomisch sinnvoll. So, und das ist genau der Punkt. Also jeder Techniker, der ein bisschen was auf sich hält, egal ob es ein Meister ist, ein Geselle oder ein Ingenieur, wie auch immer, der muss erstmal, der müsste eigentlich bei diesen Kundengesprächen immer sagen, also wenn Sie das wollen, wir machen das möglich. Die Technik ist da, das kriegen wir hin. Ob sich das dann am Ende für Sie in Ersparnis auszahlt, das ist eine völlig andere Frage. Und das muss man einmal durchkalkulieren. Kann man aber, ja, es ist auch da wieder kein Rocket Science, man muss es aber einmal sauber machen. Also man muss dann wirklich hingehen und auch da aufpassen. Der Verbrauch der historischen Superindikator, so ein Daumenregelindikator. Aber wenn ich mir angucke, der Kunde kommt mit einem gewissen Verbrauch, 3000, 3500 Liter Öl im Jahr. Wir können dann nur schätzen. Niemand weiß, wie viel Wärme Bedarf dieses Gebäude wirklich hat. Warum? Weil niemand misst, wie effizient die Ölheizung funktioniert. Ja, auch die Gasheizung. Die gucken
Ja.
sich nicht an, wie viel Wärme geht hinten raus. Die zählen ihre Wärmemenge nicht, sondern die gucken, wie viel verbrauchen sie im Bestfall. Ja, normalerweise, wie ja, sehe ich den Ölverbrauch als Kunde? Ich gucke mir die Mineralölrechnung an von meinem Lieferanten und versuche dann teilweise, ja, tanke ich alle 18 Monate oder so, das irgendwie auf 12 Monate umzumünzen. Also das ist alles, wir haben gar keine Messdaten, um das richtig zu machen, bis wir zum Gebäude hinfahren und sagen, es gibt eine raumweise Heizlastberechnung, die ist ja nach einer DIN-Norm folgend und die führen wir durch. Aber auch dann, die ist annahmenbehaftet und die ist sehr konservativ, da werden die Heizungen nämlich tendenziell viel zu groß ausgelegt für so einen
Ja.
absoluten Grenzfall, halten die ehrlich gesagt auch nichts von. Wir müssen es so machen, aber wir sagen dem Kunden immer auch am Ende des Tages, das ist ihre Entscheidung, ob sie das hier so einbauen. Ich persönlich würde es halt hier so oder so machen. Ja, und dann geht es halt in die Technik. Aber das ist am Ende des Tages ein relativ einfacher Dreisatz, wie man dann kalkuliert und wie man diese Anlagen auslegt. Das Wichtige, was die Leute mitnehmen sollten, ist immer, wenn irgendeiner sagt, es geht nicht, dann immer hinterfragen, was will der jetzt eigentlich? Hat er eine Absicht, hier mir das andere zu
Ja,
verkaufen? Weil dann ist
genau.
es relativ klar, weil es geht technisch immer. Es lohnt sich eben in 20, 30% der Fällen nicht ohne weiteres. Aber auch dann ist ja die Frage, was nehme ich dann an Maßnahmen? Weil dann denken die Leute ja oft, oh, ich brauche ein neues Dach, ich brauche die neuen Fenster. Das ist ja auch so das, was Markus Söder und Co. dann kolportiert haben. So, dann kommen die 150.000 Euro noch an Sanierungsbedarf on top. Das ist totaler Mumpitz und auch da wieder aus der Politik in diesem Fall, aber es mit einem ganz klaren Interesse so formuliert und so als Angst. Ballon aufgemacht. Die allermeisten notwendigen Maßnahmen beziehen sich dann schon auf Maßnahmen, die man im Bereich 10.000, 15.000 Euro umsetzen kann. Und wir sagen auch den Kunden dann ganz oft, dann ist das auch die erste Maßnahme, die man jetzt ergreifen sollte. Und vorher macht man nichts, weil selbst wenn man noch eine alte, aber noch laufende Gasheizung hat, ja, dann in Teilbereichen macht die Dämmung da absolut Sinn,
Ja,
bevor man irgendwas anderes macht.
bin ich bei dir. Bevor wir gleich nochmal aufs Gebäudemodernisierungsgesetz kommen, wie macht es mit dem Strom? Habt ihr da einfach Annahme, dass es der konstante Strompreis sagt ihr, nee, es macht Sinn tatsächlich, weil ihr so eine coole Steuerung habt, dann auch mit dynamischen Stromtarifen zu interagieren, zu sagen, okay, das Haus wird als Speicher genutzt oder vielleicht baut ihr sogar einen kleinen Wärmespeicher ein. Wie geht ihr da vor? Das Thema finde ich auch immer total spannend.
Ja, also wir selber sagen dem Kunden, vielen Dank für das Vertrauen, für die Unterschrift. Das Erste, was Sie jetzt bitte machen, ist Ihren Stromvertrag zu kündigen, weil selbst wenn Sie mit Ihrem aktuellen Versorger glücklich sind, Sie werden auf jeden Fall deutlich mehr Strombedarf haben. Ist ja klar. Und mehrere tausend Kilowattstunden mehr. So, und das ist immer das Erste. Wir haben selber gerade noch keinen Vertrag im Angebot.
Das wäre auch
Warum
mal
ist
was,
das
oder?
so? Ja, das ist auch total naheliegend. Es wird auch nachgefragt. Aber wir haben von Anfang an gesagt, die Strategie, die wir verfolgen als Firma ist, wir wollen die Wärmepumpe zum No-Brainer machen, indem wir Total Cost of Ownership, also die Gesamtkostenrechnung bei der Wärmepumpe, zum No-Brainer machen und günstiger machen als die Konkurrenztechnologie Gas, weil das ist unser größter Wettbewerb. Nicht der Handwerker von nebenan, nicht irgendein großer Marktbegleiter im Startup-Bereich. Nein, die Technologie Gas. Gasheizung, weil die ist unglaublich günstig zu installieren, weil sie relativ einfach ist und ja, von den Betriebskosten natürlich unterlegen der Wärmepumpe gegenüber, aber am Ende des Tages immer Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach. Die Kunden gucken sich schon an, ob sie für 5.000 Euro nochmal den Boiler ersetzen oder halt eben dann doch erstmal 30.000 Euro oder was berappen müssen, dann nach Förderung vielleicht 15 und dann wirklich da investieren. So, und warum hat das jetzt irgendwas mit Strom zu tun? Wenn man sich die anderen Länder anguckt, außerhalb von Deutschlands, ja, ist ja für einige überraschend, aber gibt es auch andere Länder, die haben alle geringe Strompreise, und was passiert dann? Da gibt es gar keine Förderung, die Wärmepumpe kommt automatisch, weil die Wärmepumpe lebt davon, wie ist das Verhältnis zwischen dominant Gaspreis, weil 50% der Heizungen in Deutschland sind Gasheizungen, und Strompreis. Wenn dieses Verhältnis gesund ist, ja, dann ist die Wärmepumpe aufgrund der Betriebskosten so ein No-Brainer, dass man einmal investiert und sagt, ich will jetzt auf die Zukunft wechseln.
Ja,
So, und
da gibt es, glaube ich, jetzt eine neue EU-Vorgabe genau dafür. Das habe ich vor kurzem im Podcast gehört, dass ich habe das Verhältnis nicht mehr im Kopf, irgendwie, dass Strom nur noch 50% teurer, 100% teurer sein darf auf Endkundenpreisbasis als Erdgas. Und wenn das umgesetzt wird in, ich weiß gar nicht was, 28, 29 oder sowas, muss das Thema in Deutschland noch leichter gespielt werden können.
genau, da ist die Frage, wie man das sozusagen ökonomisch umsetzt, weil ich meine, wir haben ja keine EU-Kommission, die die Preise für Strom festsetzt, sondern gibt es
Ja.
ja na, verschiedene Märkte, die über verschiedene Zeiträume
Ja, über die
funktionieren
Stromsteuer
und dann ein,
tatsächlich. Die
ja,
Stromsteuer ist das,
das
was tatsächlich
genau.
angepasst wird, was in Deutschland nie angefasst wird. Ja.
Richtig. So, aber um da zurückzukommen auf Deutschland, okay, jetzt bin ich in Deutschland, jetzt habe ich 30 Cent, ja, oder 33 Cent irgendwas, wenn ich in einer Grundversorgung bin, noch mehr an Strom. Und das heißt, bei einer typischen Effizienz von einer Gasheizung von 90% plus und bei einer Jahresarbeitszahl von der Wärmepumpe zwischen 3,5 und 4, weiß ich halt ungefähr Faktor 4 zwischen ja, Strom und Gas, die muss ich, also darf ich nicht überschreiten sozusagen. Ansonsten spare ich nichts. Ja. Und wie gesagt, da ist natürlich dann ab dem Zeitpunkt, wo die Wärmepumpe läuft, unser Folgeauftrag da, dass wir für den Kunden sicherstellen, A, dass die Heizung möglichst gut eingestellt ist und effizient läuft, B, dass sie möglichst lange läuft und zum Beispiel nicht wie ein Auto im Stadtverkehr taktet, dann geht der Kompressor kaputt früher und dann kann man nach 10, 15 Jahren dann doch den traurigen Kunden erklären, dass sie dann doch nochmal neu ran müssen bei der Investition. Also
Okay.
Lebensdauer. Und der letzte Punkt ist dann, also zu welcher Stunde nutze ich Strom? Weil wir haben ja einen Großhandelsmarkt, einen Spotpreis für Strom, der jetzt auch den Deutschen immer wieder klar, also immer mehr klarer wird. Bisher konnten wir das nicht sehen, weil wir hatten keine Smart Meter, also konnten wir den Verbrauch nicht zeitaufgelöst messen, sondern nur einmal
Richtig.
im Jahr ablesen, also die Summe ablesen. Jetzt gehen wir hin zu Smart Mietern, hoffentlich, ja, mit immer noch viel zu geringer Deckung auch da im Vergleich zum Ausland. Aber wir kommen in eine Welt von Flexibilität, also wo es Sinn macht zu schauen, was mache ich mit meinem Verbrauch? Wir glauben aber, das wird kein Kunde außerhalb der Early Adopter so machen, wie ich stelle jetzt die Waschmaschine an den Backofen. Ich mache
Nee.
das selber als Nutzer. Es gibt erstaunlich viele, und das haben die dynamischen Stromanbieter in Studien dargestellt. Es ist schon erstaunlich, wie
Ja, aber
sehr Kunden dann dahinter
die
gucken.
sammeln ja die. Also ich bin ja Tipperkunde
Ja,
und alle,
ja.
die Tipperkunde sind ja genauso bekloppt wie ich. Das heißt, die wollen alle irgendwie das optimieren und so. Und Dänemark ist tatsächlich als Volkssport mittlerweile auch bekannt, dass die da auch ganz viel danach ausrichten. Aber ich bin bei dir, das muss automatisch gehen. Das heißt, ihr als Warmo müsst sagen, okay, der Kunde und die Kunde muss sich um nichts kümmern. Dieses Ding wird einfach immer in den 3 Stunden, 4 Stunden am Tag, wo es optimal ist, betrieben. Und da war meine Nachfrage, wie mag die Wärmepumpe es denn? Also ist es okay, wenn praktisch das, ich sag mal, wenn am Tag irgendwie 4 Stunden notwendig sind, können das 4 einzelne Stunden sein? Oder sagst du, ah, das wäre eigentlich schon schön, wenn das 4 zusammengehörige Stunden wären? Was ist da für die Technik schön?
Ja, also erstmal noch einmal kurz rausgezoomt, auch wieder zu der Waschmaschine zurück. So, dass every little bit helps, so, ne? Flexibilität, ich will das auch nicht schlecht reden, aber wenn man rauszoomt, es sind die großen Industrien, es sind die Gewerbeverbraucher, es sind die großen jetzt Ladeparks für LKW und für Autos, die ziehen die Leistung, da ist Demand Shift halt, das ist der natürliche Ort. Sozusagen, das sind die Low-Hanging Fruit.
Ja.
Aber es gibt auch im Verteilnetz eben diese Millionen von Endkunden und Haushalten. Da gibt es zwei große Verbraucher, nämlich die Wärmepumpe und eben das Elektroauto in der Einfahrt. Und mit der Last auf der positiven Seite kann man spielen. Auf der negativen Seite muss man künftig spielen. Es sei denn, man baut ein neues Stromnetz. Ein komplett neues Stromnetz von Grunde auf. Und zwar über das Verteilnetz. Also die Kabel, die Erdleitung,
Ja.
die verbuddelt sind in den Städten. Und da haben ja die Netzbetreiber, Verteilnetzbetreiber schon auch Kostenschätzungen abgegeben, wie viel das kostet, dieses Netz zu ertüchtigen. Und wir sagen, wenn wir es schaffen, systematisch die Flexibilität aus dem Betrieb der Wärmepumpe da rauszuholen, ja, dann haben wir ein riesen Ding geschafft, weil bei der Wärmepumpe, wann läuft die, wann braucht die wirklich enorm Strom? Die braucht enorm Strom im Winter, wenn sie heizt. Und zwar in den Wochen, wo wir so kalte Temperaturen haben und relativ feuchte Luft, dass die Wärmepumpe alleine sozusagen durch ihren Kältemaschineneffekt nicht mehr funktioniert. Weil was passiert dann? Die Wärmepumpe hat immer so einen kleinen Freund mit dabei. Das ist der Durchlauferhitzer. Und der ist sehr ineffizient. Deswegen wollen wir den möglichst wenig nutzen im Betrieb. Aber der führt dann dazu, dass das Haus auch bei minus 10 Grad und ja, und richtig, richtig Schnee und was weiß ich alles. So einen Winter hatten wir im Januar, es war gar nicht weit weg davon, dass die dann immer noch das Haus warm bekommt und die Dusche warm bekommt. Dafür ist dieser Heizstab da. Wenn wir jetzt aber alle paar Jahre so einen Winter haben und so ein paar Wochen haben, wo die sind ja dann alle gleichzeitig an. Wir sind ja als Deutschland ein kleines Land, also ist das Klima, das lokale Klima und das Wetter hoch korreliert. Wenn die alle gleichzeitig anspringen, dann haben wir ein Thema im Netz. Das ist wie bei, ich war gerade im Urlaub, kam zurück, Blockabfertigung am Brenner. Die Autobahn, die können wir ja auch nicht auf 10 Spuren ausbauen, auch wenn wir das zu Teilbereichen gerne machen würden. Und genau das Gleiche müssen wir im Stromnetz machen, wenn wir jetzt Millionen und irgendwann dann 10 Millionen plus Wärmepumpen in Deutschland haben, die alle mit den gleichen Heizstäben dann gleichzeitig diese Wärme haben wollen. Und da ist dann die Frage, wie funktioniert die Blockabfertigung. Wer koordiniert das? Wer spart sich dann dafür Geld? Und ein Koordinationsmedium, das haben wir schon, ist der Spotmarkt, das ist der Strompreis, aber es ist kein
Netztechnisch
wirklich
aber
guter.
riskant tatsächlich, weil natürlich dann
Absolut.
alle auf einmal da reinspringen und falls sich beruhigt, du hast eben gesagt, die Netzbetreiber haben die Schätzung abgegeben, glaube ich alles, dass sie da wieder Milliarden geschätzt haben. Wir haben ja gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen mit Praxisbeispiel in Husum, wo wir mal geguckt haben, wie viel brauchen wir denn wirklich an Paragraph 14a? Das ist ja im Grunde dieses Dimmen des Ladevorgangs, Dimmen der Wärmepumpe auf 4, was gar nicht was,
2.
4,2 kW. Ich will mal 4,1 sagen, weil das ist was mein, aber anderes Thema. 4,2 und was ist rausgekommen? Bis 2035 brauchen wir gar nichts, keine einzige Maßnahme. Wir müssen tatsächlich die Szenarien echt schon explodieren lassen, dass über die Annahmen hinaus, die Stadtwerke sich noch gar nicht vorstellen können, Wärmepumpen und Ladesäulen installiert werden. Und was wird auch sichtbar? Die Ladesäulen sind es. Die machen tatsächlich Stress, weil unser Verhalten bei den Ladesäulen noch doofer ist als das Verhalten bei der Wärmepumpe, weil das tatsächlich in der Regel eine geringe Leistung zieht. Aber du hast recht, im Winter, wenn es kalt ist, war da nicht beobachtbar, würde ich auch da erwarten, dass wahrscheinlich durch eine Staffelung, durch ein Entzerren, wahrscheinlich da sinnvollerweise die Netze dann auch entlastet werden müssten.
Genau, also es ist im Prinzip also genau richtig, was du sagst. Am Ende werden wahrscheinlich auch die Elektrofahrzeuge, je nach auch da wieder Politik, ja, in Teilbereichen noch schneller diffundieren, ja, und Käufer finden. Und dann haben wir ein echtes Ladethema. Wir müssen auch viel mehr drüber nachdenken. Also stationäres Laden ist sowieso aus meiner Sicht viel, viel wichtiger als das Destination Charging, zumindest im PKW-Bereich. Also die Kunden laden, also die normalen privaten Endkunden laden zu Hause, das ist überwiegend, und ein bisschen bei der Arbeit. Und da machen wir es auch wieder steuerrechtlich möglichst, ja, geldwerter Vorteil, unmöglich kompliziert, dass die Leute einfach mittags dann auch laden, dass wir es zumindest auf zwei Peaks verteilen bei den Autos. Aber zurück zur Wärmepumpe, da ist das besondere Problem der Saisonalität. Ja, dass es im Winter halt diese unfassbare Spitze gibt. Es gibt im Ausland auch andere Beispiele für sowas im Stromsektor, dass es aber auch täglich kommt. Und zwar gibt es ja diese Gas-Peaker-Plants in England. Die sind für Tea-Time da. Also damit die Leute um 4 Uhr nachmittags den Tee machen können. Hochkorreliert, aber rein, ne, sehr kulturelles und UK-spezifisches Phänomen. Aber dafür sind Kraftwerke vorgehalten und Reserve, weil die wollen das halt. Die lassen sich das auch nicht verbieten. Und dafür wurden die mal gebaut. Aber in Deutschland, du hast ja angesprochen, die Stadtwerke, die Verteilnetzbetreiber. Ich glaube, wir sind da sehr vorsichtig und natürlich konservativ, aber auch langsam drin,
Ja,
zu
aber
langsam drin, diese Szenarien wirklich einfach mal zu Ende zu denken, und uns das auch zu trauen, jetzt mal hier im Helmut-Schmidt-Fasson da wirklich mal eine Vision zu entwickeln, eine positive Vision für das Endgame der Energiewirtschaft, aber auch der Stromwirtschaft in Deutschland. Weil da kursieren natürlich Studien noch und nöcher, aber es gibt, es fehlt das moderierende Element im Sinne von, hey Freunde, jetzt lass mal ein bisschen pragmatischer machen. Ja, nicht alles mit der Brechstange und auch nicht mit zu viel Subventionen, sondern dass Technologien mal auch von alleine diffundieren, wenn man die Rahmenbedingungen richtig setzt. Und dann lässt man die Unternehmen machen, was sie am besten machen, nämlich, ja, Kosten runterbringen. Weniger Steuerung, aber schon eine Klarheit, wo gehen wir hin? Und das fehlt gerade im Moment aus meiner Sicht, dieses Bigger Picture. Und also, ja, ich will nicht sagen stürzen, sondern wir stolpern uns so ein bisschen voran, wie so ein Motor, der stottert, ja, ohne jetzt welche Guidance. Wo steht die deutsche Energiewende? Wo steht die Energie, Industrie in Deutschland, in Europa, in 2040, 50, 60, 70, 80 darüber hinaus? Also jetzt natürlich mit Klima als einem der wichtigen Treiber für Veränderung, aber eben nicht nur, sondern auch, ja, Geopolitik, Resilienz, und einfach Industriepolitik auch, was fehlt.
Wahrscheinlich einfach der Ansatz, den China ab und zu macht, da laufen viele Sachen nicht optimal wahrscheinlich, aber dass man mal einen 50-Jahres-Plan hat, das ist bei denen ja normal, dass die so denken. Das hat ja hier lange Zeit keiner mehr gehabt in Zentraleuropa.
Ja, und vielleicht es ist ja politisch auch gerade nicht so absolut en vogue, ja, ja, ohne da jetzt zu politisch zu werden, aber ich glaube, eine der Lektionen, die die Politik in Berlin zumindest aus der Merkel-Ära gezogen hat, ist, dass es eigentlich sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man politisch an der Macht bleiben will, wenn man den Leuten nicht zu viel Klarheit gibt darüber, was man eigentlich vorhat mit dem Land in 10, 15, 20 Jahren, sondern einfach nur als sehr, sehr gut, aber reaktiv Probleme managt. Ja, und dann eigentlich auch, wenn man es on Detail schaut, das mehr oder weniger gut macht. Und sich dann einfach von Legislatur zu Legislatur hangelt. Ja, aber ohne wirklich den Anspruch, die Ambition zu sagen, so, hierfür stehe ich. Und wenn ihr das nicht mehr haben wollt, dann müsst ihr einen anderen wählen. Aber dieses sich trauen von sowas ist aus meiner Sicht weg. Ja,
So wie Gerd
zumindest in
Schröder das
Deutschland.
damals gemacht hat mit der Agenda 2010, der darüber natürlich auch gestolpert ist am Ende, aber der das zumindest mal gewagt hat. Aber bevor wir da nochmal reingehen, wir haben nur noch wenige Minuten. Jan, es ist unfassbar spannend, mit dir zu sprechen. Ich habe es schon vorher gesagt, einen Großteil der Fragen werde ich ohnehin nicht stellen, schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Lass uns noch einen kurzen Zukunftsausblick machen. Was erwartest du in den nächsten Jahren, entweder bezogen auf Warmo oder auch bezogen auf die Großwetterlage, die du ja gerade angesprochen hast, wo uns ja ein Stück weit die Vision noch fehlt, aber du kannst dir sonst einfach skizzieren, dann hätten wir schon mal eine.
Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt mal auf der Ebene Wärmewende in Deutschland. Ansonsten wird es vielleicht zu philosophisch und die Leute schalten ab. Na, ich glaube, das Thema Wärmewende in Deutschland ist technologisch durch. Ja, die Wärmepumpe wird die dominante Technologie im Heizungsbereich, ja, zumindest Gebäudeheizung, Niedertemperatur etc. Das Ding ist durch. Und zwar, also unabhängig davon, ob das jetzt die deutsche Politik haben will oder nicht haben will, unabhängig davon, ob die deutschen Hersteller das treiben werden oder nicht treiben werden, also sie sind ja alle schon eigentlich committed und haben tolle Produkte am Markt, aber es wird einfach woanders entschieden. Und es wird entschieden vor allen Dingen in China. Es ist dort entschieden worden. Wenn man sich anguckt, die Industriepolitik in China, die machen ja aber 5 Jahrespläne, da steht halt auch ganz klar drin, wir haben jetzt das erkannt, was Jan Ossenbrink vielleicht vor 23 Jahren in der Schule gesehen hat. Elektrifizierung ist, na, hilft uns bei der Dekarbonisierung, und hilft uns bei Fortschritt und Wirtschaftswachstum. Also machen wir alles an Energiequellen. Wir schließen einfach alles. Wir sind da technologieoffen, aber wir wissen schon am Ende des Tages, es läuft ganz, ganz stark Richtung, ne, Wind, Wasser, Erneuerbare hin. Das heißt, wir brauchen Speicher, ergo Batterietechnik, und wir brauchen halt irgendwie auch Letztabnehmer, die auch elektrisch sind, damit wir nichts mehr verbrennen zwischendurch, weil das ist einfach ineffizient. So. Und da kommen jetzt Anbieter, die viele in Deutschland noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das sind, wir nennen die bei uns intern China 2.0 Spieler. Die sind nicht die alte chinesische Werkbank, und die Produkte sind, die sind viel billiger, dafür sind sie aber auch viel schlechter. Sondern es sind auch Anbieter, die gar nicht für den Domestic, den Heimmarkt in China produzieren, sondern die produzieren für die Welt von Anfang an. Das heißt, die sind auch in den Märkten von Anfang an präsent. Die haben da wirklich Vertriebsmannschaften, aber auch Technikteams, die da sitzen und sagen, ich erschließe jetzt den deutschen Markt, ich erschließe jetzt den italienischen Markt, ich erschließe jetzt den spanischen Markt. Und auch mit einer Perspektive, die trauen sich eben zu sagen, was ist denn das? Was ist denn meine Firma in 15, 20 Jahren? Ja, und das Ziel bei denen ist Market Leadership. Und zwar Global
Weltweit.
Market. Ja. Und da reden die über 30% Marktanteile in ihrem Bereich. Und dann sagt man in Deutschland, es gibt auch ein paar Verrückte, die sich das dann trauen, auch viele, ne, Gründer und Co-Founder, think big, ja, sehr amerikanisch. Und dann ist, nach 2 Jahren hört man dann wenig von denen, weil das ist schon echt, da muss viel an Ökosystem da sein, damit man sich das wirklich trauen kann, das zu sagen und nicht nur zu sagen, sondern man sieht, dass es entsteht. Und in China sind sehr, sehr viele Vektoren darauf ausgerichtet, dass das wirklich funktionieren kann. Und ich glaube, das erschreckendste Beispiel für die Deutschen muss eigentlich sein, was gerade im Automobilsektor passiert. Und zwar sehenden Auges. Ja, der VW-Chef hat ja, kennt den Professor aus Shanghai sehr, sehr gut, der in China Elektrifizierung und Elektromobil vorangetrieben hat. Es ist ja, also ich weiß nicht, wie verquer man denken muss, wenn man sich jetzt vorstellt, dass unsere Schlüsselindustrie in Deutschland und damit auch in Europa und die ganzen Zulieferer innerhalb von 3, 4 Jahren während Covid von den Chinesen eigentlich, aus meiner Sicht, wenn ich die aktuellen Modelle sehe, Fahrzeugmodelle und Preispunkte, abgehängt wurde von den Chinesen, da muss man ja wirklich komisch sein im Kopf, wenn man sagt, ja, aber bei der Heizungstechnologie, bitte Heizung, das schaffen die nicht. Das schaffen die mit links. So, und dann will ich mal sagen, okay, dann ist ja die Frage, was heißt denn das jetzt für den Endkunden in Deutschland? Was heißt das für einen Spieler wie uns bei Wamo? Wir sagen, wir können uns nämlich verschließen. Unser Auftrag ist, dem Endkunden das beste, technologisch beste Heizungssystem dahinzustellen zu einem attraktiven Preispunkt, damit wir von der Gasabhängigkeit in Deutschland wegkommen. Das ist unser Auftrag. Und dann die Wärmepumpe, die machen wir als Technologie damit zum No-Brainer für den Endkunden zuallererst, aber nicht zu vergessen für den Installateur, für unsere eigenen und für das Fachhandwerk allgemein und für das Stromnetz. Weil wenn einer von diesen dreien, wenn das nicht funktioniert, also es ist super für die Installateure, es ist super für den Kunden, aber die Netzbetreiber sagen, mir bricht hier alles zusammen, wird nicht diffundieren, wird keine signifikanten Marktanteile bekommen. So, das drei, das muss alles passieren, und da sind wir da dran und haben das holistisch im Blick und haben für die verschiedenen Bereiche eben verschiedene Lösungen. Und das ganze Thema, ja, virtuelles Kraftwerk, das haben wir natürlich im Blick. Wir haben die erste so herstellerübergreifende Leitwarte entwickelt, wir nennen das die Heatfleet, und die ist im Moment noch sehr klein, aber ob da jetzt 1.000 Anlagen drin sind, 10.000, 100.000 oder 1 Million, ist uns relativ egal, den Servern, auf denen das läuft, auch. Und das ist aber die Welt, auf die wir uns vorbereiten. Wir wollen derjenige sein, der die Wärmepumpe mindestens genauso gut versteht wie die Hersteller, vielleicht sogar einen Ticken besser, und dann von dem Kunden dafür den Auftrag bekommt, dieses Asset über möglichst lange Lebensdauer zu managen. Mit drei Zielen: möglichst lange Lebensdauer, höchste Effizienz, geringste Kosten. Und dafür sind wir angetreten und sind immer noch, glaube ich, ganz am Anfang.
Jan, vielen Dank. Normalerweise würde ich jetzt nach Heatfleet noch nachfragen und da reingehen, da du mir aber im Vorfeld verraten hast, dass du genau jetzt seit 1 Minute einen neuen Termin laufen hast, stelle ich die Frage zurück, und sag einfach danke fürs Interview. Mir hat total Spaß gebracht.
Ja, Dito, vielen Dank, Klaus. Hat Spaß gemacht, und ich hoffe, den Zuhörern auch ein bisschen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.